las ich dann in der Zeitung einen Artikel, dass unter bestimmten Voraussetzungen man nicht unbedingt den Führerschein abgeben muss. Gesetzlich wäre man zwar dazu verpflichtet, aber es gibt da so eine Gnade, wo man um diese Strafe eventuell drumherum kommt. In dem Augenblick kriegt man so ein Bewusstsein auch für Gnade, was es bedeutet, wenn man, obwohl man schuldig ist, darauf hoffen darf, nicht die Strafe zu erleiden. Und während dieser Zeit, wo man so auf seine Belege wartet, da geht einem so manches durch den Kopf. Warum hast du nicht? Hätte ich doch? Ist es nicht im Glaubensleben oft genauso? Diese Zeit, wo man erkennt, hier läuft was verkehrt, ich muss umkehren. Wo man aufgeweckt wird durch ein Ereignis. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo man erfährt, da ist Gnade, da ist Befreiung von Schuld, da muss ich die Strafe nicht selber tragen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie es vielen Menschen in diesem Leben ergeht. Da ist dieser ständige, selten vermeidbare Stress, unter dem die meisten Menschen schon für einen Augenblick mal unaufmerksam werden können. Und die meisten nehmen sich ja nicht wirklich im Herzen vor, gegen die Gesetze zu verstoßen. Mal ein paar Raser, die immer dabei sind, ausgenommen. Der Beruf und der Alltag nehmen uns so sehr in Anspruch, dass wir uns kaum Zeit nehmen, mal aufzublicken, mal zu schauen, mal wahrzunehmen, wo wir uns gerade befinden in unserem Leben und wohin wir mit unserem Leben steuern. Und wenn es nicht gerade diese Sorgen und Probleme sind, die uns so umtreiben, dann sind es dann die sogenannten Glücksmomente, wie das schicke Auto in meinem Fall. Und diese Freuden und Ablenkungen bringen uns genauso davon ab, auf das zu schauen, was uns als Zeichen an den Weg gesetzt ist. Ruckzuck haben wir in so einem Luxusschlitten mal die Grenzen des Erlaubten überschritten. Für die Wegweiser, die Gott einem jeden Menschen in unserer Gesellschaft sichtbar gesetzt hat, sind die meisten taub und blind. Für einige Zeit hat man vielleicht sogar einen gläubigen Menschen an der Seite, der nicht müde wird, einen vor diesen Gefahren zu warnen. Einen, der sagt, okay, du gehst in die falsche Richtung. Der sich liebevoll und hartnäckig um einen bemüht. Aber egal ob Ehepartner oder gute Freunde oder einfach nur Nachbarn, seid doch mal ehrlich. Letztendlich kommt man schnell an einen Punkt, wo man sagt, hör auf, du nervst. Das weiß ich doch schon alles. Was willst du denn eigentlich von mir? Das denkt man so schnell. Aber bringt uns das Wissen darüber, dass wir in die falsche Richtung unterwegs sind, dass wir umkehren müssen, auch nur einen Deut weiter, bringt es überhaupt irgendeinen Menschen zur Umkehr? Wie erlebt ihr das? Was nützt das beste Navi, wenn ich ständig die Aufforderung bitte wenden ignoriere? Wenn ich immer glaube, das Ganze selber besser zu wissen. In Bezug auf die Ewigkeit kann in unserer Zeit und Gegend kaum jemand behaupten, dass er nicht wüsste, dass er in die falsche Richtung unterwegs ist. Wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben Plakate an den Hauswänden, wir haben Gemeindehäuser, wir haben Traktate, Bücher und Veranstaltungen in Fülle. Ja, selbst wenn es die nicht gäbe, bereits in der Schöpfung hat Gott sich seinen Schöpfungen offenbart. Zu keiner Zeit hat der Mensch über mehr Wissen verfügt, als wir heute in unserer Zeit. Und doch scheint diese Abwärtsspirale im Leben der Menschen sich immer schneller zu drehen. Das Wissen an sich ist gut, aber es bedarf Einsicht, damit es zu einer Umkehr führt, dass der Mensch in Bewegung kommt. Und das ist keine ganz so neue Erkenntnis. Wenn wir in die Psalmen schauen, steht schon in Psalm 2, Vers 10, und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Und dass damit nicht nur die Reichen und Mächtigen gemeint sind, das weiß wohl jeder von uns. Sind wir dann nicht alle kleine Könige? Und wie oft spielen wir uns als Richter auf in dieser unseren kleinen Welt? Woher kann ein Mensch aber diese Einsicht bekommen? Auch darauf hat der Psalmist in der Bibel schon eine Antwort. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Und in prophetischer Weitsicht hören wir den gleichen Psalmisten reden: An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Und er stellt fest: Ja, ein Mensch im größten Prunk, der keine Einsicht hat, unterscheidet sich am Ende nicht vom Vieh, dem irgendwann das Leben genommen wird. Den Menschen, die so mit Vollgas in die Sackgasse unterwegs sind, bestätigt er: Aber es fehlt ihnen an Einsicht und Erkenntnis. In Finsternis gehen sie ihren Weg. Da geraten sogar die Fundamente der Erde ins Wanken. Schaut dieser Psalmist nicht nur auf die anderen, das ist immer so leicht. Ich kenne es von mir. Wie schnell sagt man du und aber und hast du nicht gesehen? Nein, er selbst bezieht es auch auf sich selbst und er bittet Gott: Hab ein offenes Ohr für meinen Hilferuf. Herr, gib mir Einsicht, die dein Wort verleiht. Nun ja, magst du denken, alles Altes Testament, aber schau in den Römerbrief. Alles, was die Schrift sagt, steht dort und was schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. In Markus 12 wird uns beispielsweise davon berichtet, wie Jesus von den Schriftgelehrten und den Pharisäern aufs Glatteis geführt werden sollte. Sie stellten ihm Fangfragen. Ein Wissen um die Schriften konnte man diesen Herrn bestimmt nicht absprechen. Allerdings bewies ihnen Jesus, dass ihnen das Wichtigste, nämlich die Einsicht in diese Schriften, fehlte. Einzig und allein ein Pharisäer bescheinigte er, dass dieser mit Einsicht geantwortet hatte. Du bist nicht mehr weit vom Reich Gottes entfernt, sagte er zu ihm. Seine Einsicht allein brachte ihn noch nicht ins Reich Gottes. Aber Jesus hätte auch sagen können: Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Paulus zum Beispiel hatte zu den Ephesern ein sehr besonderes Verhältnis, sehr intensiv. Am Ende seiner zweiten Missionsreise hatte er Ephesus bereits besucht, aber er konnte zu dem Zeitpunkt nicht allzu lange dort bleiben. Er hatte sich vorgenommen, Pfingsten in Jerusalem zu sein. Man hat halt ab und zu mal was vor. Aber dafür brachte er auf seiner zweiten Missionsreise ganze 2 Jahre in Ephesus zu und machte es zu einem Missionszentrum für die ganze Region. Auf der Rückreise nach Jerusalem vermied er es, Ephesus nochmal anzusteuern, weil er genau wusste, wenn ich erstmal da bin, da sind so enge Verbindungen, ich treffe mich lieber ein wenig außerhalb mit den Ältesten und ihnen nochmal was mit auf den Weg zu geben. In seinem Brief aus der späteren Gefangenschaft macht er den Ephesern auch noch einmal deutlich, und ich lese hier Epheser 1, Vers 5. Ich weiß gar nicht, ist es bei euch üblich oder nicht üblich mitzulesen? Ich sage oftmals die Bibelstellen erst hinterher. Ist okay so. Gut. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner ganzen Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht gegeben. Alle gute Gabe, singen wir oft, kommt her von Gott, dem Herrn. Insbesondere Einsicht und Weisheit sind Dinge, für die wir sehr dankbar sein können. Und er fordert Paulus in dem Fall die Epheser auf: Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Eine kurze Zwischenbilanz. Wir alle wissen, dass bezogen auf die Ewigkeit und das Heil alle Wege zu Christus und kein Weg an ihm vorbeiführen. Aber das Wissen darum, dass Jesus kam, um Gottes Plan zu erfüllen, um die Schuld der Welt zu tragen und die Schuld der Welt zu sühnen. Das Wissen darum, dass Jesus Vergebung für die Sünden erwirkt hat, das führt nicht zwangsläufig dazu, dass ein Mensch seine Richtung wechselt, dass er Buße tut, dass er sich bekehrt. All das kannst du deinem Nachbarn erzählen, was Jesus da wirklich Tolles getan hat. Aber es liegt nicht in deiner Hand, ob es in seinem Herzen auch wirklich ankommt. Jörg Swoboda singt in einem Lied, dass der Mensch die Umkehr schafft, wirkt Gottes Kraft. Und der Umkehr geht nun mal zwangsläufig die Einsicht voraus. Die Einsicht darin, dass es überhaupt einen Gott gibt, was ja viele in unserer Zeit schon bestreiten. Die Einsicht, dass wir von ihm, vor ihm und an ihm schuldig sind. Die Einsicht, dass man der Erlösung überhaupt bedarf. Und die Erkenntnis, dass diese Erlösung nur durch Gnade, durch Jesus Christus geschenkt wird. Aber stellt sich die Frage, wir können es erzählen, Gott schenkt. Wem schenkt Gott diese Gnade? Was meint der Psalmist dazu? Fragen wir ihn. Dort steht, er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen, den Demütigen, zeigt er den Weg. Denn der Herr hat Gefallen an seinem Volk. Die Demütigen rettet er und er bringt sie so zu Ehren. Ja, hoch und erhaben ist der Herr. Und doch achtet er auf den Bescheidenen. Den Hochmütigen aber durchschaut er von Ferne. Wieder Altes Testament. Aber wenn wir Jakobus aufschlagen, lesen wir dort, aber eben deshalb schenkt Gott uns seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und auch Petrus weist die Gemeinde darauf hin, als er mit ihnen über den Umgang miteinander in der Gemeinde sprechen muss. Jesus selbst weist uns den Weg, wenn er in Matthäus 11, 29 sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dem Demütigen, der Erkenntnis hat, erweist Gott Gnade. Wer ist aber der Hochmütige? Wer ist der Demütige? Vielleicht steht dir im Augenblick irgendjemand vor Augen, der seine Nase so hoch trägt, dass es bei Regen fast reinregnet. Wir alle kennen solche Leute. Die sind so überheblich, dass, wenn sie einen anschauen, sie einem regelrecht durch einen durchschauen. Und der Volksmund sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und mal Hand aufs Herz, wer kann sich so einer kleinen, hässlichen Schadenfreude erwärmen, wenn so einer mal richtig auf die Nase fällt? Die wenigsten, denke ich, von uns. Aber bezogen auf die Ewigkeit ist Schadenfreude völlig unangebracht. Erinnert ihr euch an den blinden Bartimäus, von dem Markus in 10,46 berichtet? Jesus zieht da mit einer großen Menschenmenge an ihm vorbei. Nun stellt euch doch mal so einen Pulk von Pensionären vor, mit Hut und Stock, auf Besichtigungstour, vorneweg Mann oder Frau mit Fähnchen. Also die laufen nicht wie im Trauerzug, das ist nicht leise und bedacht. Das wird gesummt und gebrummt haben wie so ein Bienenkorb. Und da sitzt dann der Bartimäus auf seiner Bank und sagt, ach ja, vielleicht könnte Jesus ja auch mal bei mir vorbeigucken. Nee, Leute. Der schrie, Herr, Sohn Davids, erbarme dich. Und die sagten, hey, Jung, sei demütig. Was machst du hier für einen Krach? Und er sagte, ja, ich habe Erkenntnis, ich bin ganz demütig. Wäre ja schön gewesen. Nee, er schreit noch lauter. Herr, Sohn Davids, erbarme dich. Also Leute, ist das demütig? Alle sagen ihm, er soll still sein. Und er, was macht er? Er blickt durch die Gegend. Was macht Jesus? Er erbarmt sich. Und von sich selbst sagt Jesus ja, ich bin von Herzen demütig. Und dann? Dann jagt er die Taubenverkäufer aus dem Tempel, stößt die Tische der Wechsler um. Leute! Und dann fragt man ihn nach seiner Vollmacht, warum er das denn darf. Und dann sagt der Kinders, Leute, ihr sagt mir erstmal, und die wissen ganz genau die Antwort, aber die sind ja pfiffig, die Pharisäer. Die hätten sich ja so oder so ins eigene Fleisch geschwinden, also geben sie ihm das nicht. Was sagt Jesus? Pah, euch gebe ich keine Antwort. Ist das demütig? Demut lässt sich also nicht an der Art und Weise, wie wir auftreten, festmachen. Was macht den Unterschied also aus, wenn es darum geht, Gnade in unserem Leben zu erfahren? Jesus macht es deutlich im Gleichnis vom Pharisäer und dem Zolleinnehmer. Der religiöse Hochmut oder sonstige Hochmut, der ist von Selbstgerechtigkeit geprägt und er schließt von der Gnade Gottes aus. Die Einsicht in Schuld und die aufrichtige Suche nach Gott, die sind es, die Demut kennzeichnen. Klopfe an und dir wird aufgetan. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Warum kann Jesus von sich behaupten, dass er von Herzen demütig ist? In Johannes 6, 38 können wir lesen, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Wenn wir uns auf diesen Bericht in den Vorgänge vertiefen, die dort in Gethsemane passiert sind, kurz vor dem Kreuz, und sehen, wie Jesus dort gekämpft hat, das mal so richtig auf uns wirken lassen, wie er sich dazu durchgerungen hat, dem Willen des Vaters gehorsam zu sein. Ich wurde gebeten, nicht ganz so lang zu predigen, deswegen lese ich es jetzt nicht alles nochmal vor. Aber wenn ihr euch diese Situation vorstellt, er weiß genau, was vor ihm liegt. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Jeder von uns hätte wahrscheinlich gedacht, hey Mann, jetzt bin ich 3 Jahre mit denen unterwegs und selbst die in meiner nächsten Nähe. Guck sie dir an, Vater, da schnarchen sie. Und dafür soll ich ans Kreuz gehen? Und Jesus sagt, in vollem Bewusstsein dessen, was ihn erwartet, dein Wille geschehe. Das ist Demut. Wahre Demut erkennt den Willen Gottes und erkennt ihn an. Sie ordnet sich dem Willen Gottes unter. Sie macht nicht unbedingt einen Hehl daraus, dass es ihr schwerfällt, das zu tun. Aber sie stellt den Willen Gottes über den persönlichen Willen. Über den Willen des Fleisches, wie Paulus sagen würde. Der Wille des gefallenen Menschen, der widerstrebt alle Zeit Gott. Aber erst mit der Wiedergeburt wird der Mensch in die Lage versetzt, diesen Willen Gottes für sein Leben zu erkennen und ihn auch zu tun. Der Prüfstein wahrer Demut ist also immer das Tun, die Tat, das Tun dessen, was man als Erkenntnis von Gott geschenkt bekommt. Falsche Demut mag zwar ein lautstarkes Bekenntnis haben, bleibt aber immer ohne Konsequenzen. Jesus konnte von sich sagen, dass er alle Zeit den Willen des Vaters tat. Und er tat ihn bis zur letzten Konsequenz, bis zum Tod am Kreuz. Was kann einen Christen vor Hochmut bewahren? Denn auch wir sind nicht von vornherein per se davor geschützt. Titus, das war so ein richtiger theologischer Senkrechtstarter. Junger Mann, Mitarbeiter von Paulus und schon in Amt und Würden, in den Gemeinden aktiv. Und Paulus, wissend, dass dadurch darin wirklich eine Versuchung liegen kann, gibt ihm für die Zukunft einen guten Rat mit auf den Weg. Wir finden ihn in Titus 3,3. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Das Bewusstsein dessen, was wir waren, vor Gott und vor den Menschen. Und dass es nur Gottes Werk ist. Jesus Gnade, die uns dort herausgerissen hat, können den Menschen vor Hochmut bewahren. Aber wie kommt ein Mensch, der so mit Vollgas in die Sackgasse fährt, ein Mensch, der durch seine sündige Natur blind ist für Gott, überhaupt auf die Idee, umzukehren, dem göttlichen Navi zu folgen? Ich bin überzeugt, dass es bereits das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass Gott jedem von ihm erwählten Menschen deutliche Zeichen setzt oder sich ihm, wie im Fall von Paulus, persönlich in den Weg stellt. Wisst ihr, die Geschichte vom Eingang, wenn so ein Blitzer kommt, den kann man nicht übersehen. Und schon gar nicht, wenn man in der Dunkelheit unterwegs ist. Wenn es so richtig dunkel ist und regnet, dann kann man sich natürlich an den Rücklichtern des Vordermannes orientieren. Machen viele. Aber wer sagt, dass der wirklich weiß, wo es hingeht? Da hängt man sich dran. Und wenn der den Bach runtergeht, in den Abgrund fährt, ist die Chance, noch umzukehren, sehr gering. Gesünder wäre es allemal, das zu tun, umzukehren, besonders in Bezug auf die Ewigkeit. Dass der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, solche Zeichen ganz individuell setzt, dass er sie auf den Einzelnen zuschneidet, Zeichen, die die Menschen fragen lassen, Herr, was sollen wir tun? Das bezeugt die Schrift an vielen Stellen. Da setzt er solch ein Zeichen vor ganzen Menschenmassen, wie zum Beispiel zu Pfingsten. Ein anderes Mal schickt er einen einzelnen Mann los, wie den Philippus zum Kämmerer der Kandake. Dem Hauptmann Cornelius schickt er sogar einen Engel, zumindest in einer Vision. Manche erleben Zeichen und Wunder, die sie zum Aufblicken und zur Umkehr brachten. Dieser Kerkermeister in Philippi zum Beispiel, der braucht ein ganzes Erdbeben. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Manchmal räumt er auch Menschen beiseite, wie im Fall des Bar-Jesus, des Magiers, der dem Vizekönig im Weg stehen wollte auf Zypern. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das Zeugnis vieler Christen belegt, dass Gott auch heute spricht, ganz persönlich, ganz individuell. Er holt jeden dort ab, wo er steht, aber das Ziel, zu dem jeder gebracht wird, ist immer ein und dasselbe. Dieses Ziel ist Jesus. Die Juden und die Konvertierten, die Gottes Wort kennen, die führt er vom Gesetz her hin zu ihm, zu Jesus. Den Heiden stellt er sich als der Schöpfergott vor, dem allein die Ehre gebührt, und führt sie ebenfalls zu ihm, zu Jesus. Zu ihm, der nach seinem Ratschluss am Kreuz von Golgatha die ganze Schuld der Welt auf sich genommen hat. Zu ihm, der allein die Wege der Menschen kennt, der selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Zu ihm, denn keiner kann zu Gott, dem Vater, kommen, als durch ihn, Jesus Christus. Zu ihm, der verspricht, dass er jeden annehmen und nicht aus seiner Hand fallen lassen wird, den ihm sein Vater gegeben hat. So ein ganz starkes Zeichen setzte Gott damals auch in der Gemeinde von Troas. Der Paulus stand da kurz vor seiner Abreise, aber er wollte den Menschen doch noch so viel erzählen. Wer hier vorne steht, kennt es manchmal. Man mag gar nicht so richtig fertig werden. Und das zog sich hin und es wurde schon Mitternacht und auf einmal plumps, fällt der Eutychus doch von der Fensterbank und das nicht bloß einen halben Meter tief, sondern gleich ein ganzes Stockwerk. Gott handelt. Die Verheißung des Wortes Gottes ist Leben und nicht Tod. Paulus wirft sich auf ihn, betet und Tatsache, Eutychus wird vom Tod auferweckt. Es steht geschrieben, die ganze Gemeinde wurde dadurch gestärkt und ermutigt. Bis zum frühen Morgen hörten sie noch auf das Wort Gottes und dann gingen sie alle lebendig und gesund nach Hause. Gott handelt. Er handelt souverän, er handelt vollmächtig und er handelt ganz individuell. Aber ich möchte hier heute Gott nicht versuchen und riskieren, dass heute einer einschläft und vom Stuhl fällt, auch wenn es bei der Höhe jetzt nicht tödlich wäre, aber auf in die letzte Etappe. Nachfolger Christi haben klar definierte Aufgaben. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Markus 6, 16, 15. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden erfahren. Lukas 24, 47. Jeder Mensch soll wissen, dass Gott ihn, Jesus, vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht hat. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Römer 3, 25. Denn Jesus hat versprochen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und er stellt an dieser Stelle Jesus selber eine ganz persönliche Frage. Was fragt Jesus an dieser Stelle? Glaubst du das? Und auch Paulus stellt den ersten Christen die Frage, doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Nachfolger Christi hat eine gute Botschaft. Evangelium ist Christus. Der Job, sie zu bezeugen und sie weiterzuführen. Jeder soll wissen, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat und damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Dass Jesus für die Sünden des Menschen in den Tod gegangen ist und für die Hoffnung auferstanden. Das alles zu wissen, müssen wir uns klar machen, rettet niemanden, egal wie oft wir es ihm erzählen. Gnade und Rettung liegen allein in der Hand Gottes. Aber eine andere Aufgabe in diesem Zusammenhang ist ebenfalls sehr wichtig. Jesus hat es so formuliert: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Nun gut, wer sind denn diese Feinde? Wer sind diese Verfolger? Jesus sagt, wer nicht auf meinem Weg geht, wer nicht an meiner Seite steht, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wir sollen also für alle beten, die noch nicht dem Ruf Gottes gefolgt sind. Für alle, die noch keine Einsicht haben. Keine Einsicht, die, wir kommen zum Anfang, der erste Schritt zur Besserung ist. Wir sollen auch für alle beten, die noch nicht mit Jesus sammeln, die noch nicht zu Menschenfischern geworden sind. Für all die faulen Knechte, die auf Frucht warten, ohne jemals gesät zu haben. Dabei steht außer Frage, das ist mir auch klar, dass Jesus die Menschen zu ganz unterschiedlichen Diensten beruft und begabt. Nicht jeder ist dazu angetan, auf eine Apfelkiste zu steigen und auf dem Marktplatz das Evangelium zu verkünden. Aber mit seinem ganz persönlichen Leben, mit seinem ganz persönlichen Glaubensleben, nach außen erkennbar, ist jeder Christ Zeuge seines Herrn. Natürlich sollen wir erst recht für die beten, die ihre Arbeit in der Nachfolge des Herrn tun. Paulus selbst bat ja immer wieder darum. Betet für mich, ich bin hier in Bedrängnis. Betet für mich. Der Herr betet, dass er Türen auftut. In allen Briefen werdet ihr das finden. Und selbst ein Zauberer Simeon wusste, welche Macht Gebet hat. Betet für mich zum Herrn, sagt er. Betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir hier angedroht habt. Also der wusste, welche Macht Fürbitte hat. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und es bringt viel zustande, sagt Jakobus. Jesus zufolge vermag es sogar Berge zu versetzen. Also die Ewigkeit im Hause des Vaters zu verbringen, das ist schließlich weder ein Bibelquiz und der ist der Gewinner und darf ins Haus, der die meisten Fragen richtig beantworten kann, noch ist es eine Talentschau, wo der oben rein darf, der die meisten Beter hinter sich versammeln kann. Klatscher, wie auch immer. Sicher ist, dass nicht alle, die zu mir rufen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. die sind es, die Einzug halten. Jesus sagt, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit mit den heiligen Engeln. Ebenso sicher ist aber auch, dass geschrieben steht, wer den Namen anrufen wird, der soll gerettet werden. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. So sind wir gestartet. Er ist der erste Schritt zur Besserung, sowohl für die, die jetzt noch draußen sind, damit sie zur Buße und damit zur Gnade finden, aber auch für die, die drinnen sind, damit sie dereinst als gute, als treue Knechte gefunden werden, zu denen der Herr sagen kann, kommt herein zum Freudenfest deines Herrn. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Der erste Schritt auf einem Weg, der Menschen eines Tages, wie Paulus sagen lässt, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm, Jesus, verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die auf das Gesetz gegründet ist und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren einzige Grundlage der Glauben ist. Lasst uns daher, so schreibt es Paulus an die Epheser und so rufe ich es euch zum Abschluss zu, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Amen.